Herzlich willkommen.
Ersten Session nach der Keynote. Wer hat die Keynote gefallen? Ja, war was Neues dabei? Ein paar interessante Eindrücke. Zum Beispiel, dass überhaupt Menschen Dokumentation schreiben. Also, habe ich vorher auch nicht gewusst. Das war für mich neu. Genau. Dass man es da noch mit dem TFS machen kann. Interessant.
Ja, wir wollen uns in dieser Session ein bisschen mit dem Thema High-Performance-Teams beschäftigen.
Warum eigentlich?
Gute Frage.
Also wir haben es ja heute bei der Keynote schon gehört. Es sind ja viele Punkte tatsächlich benannt worden, glaube ich. Also wir haben die Erfahrung gemacht, wir sind ja Menschen, die anderen dabei helfen, erstmal den TFS einzuführen. Das haben wir jahrelang gemacht. Mittlerweile führen wir nicht mehr nur den TFS ein, weil er noch nicht automatisch zum Erfolg führt, wie wir gemerkt haben, erstaunlicherweise. Sondern wir führen auch Prozesse ein, meistens was Agiles, zum Beispiel Scrum. Und merken, komisch, wenn man sich genau an die Scrum-Regeln hält, wird man auch nicht automatisch ein besserer Mensch. Verdammt, habe ich mir so erhofft. Und das ist irgendwie, ach, noch mehr Stifte, danke. Jetzt haben wir genug für 4 Stunden durchschreiben. Aber besser so als andersrum, die richtigen Tools müssen da sein. Wunderbar. Genau, wir haben also gemerkt, TFS installieren alleine löst noch keine Probleme, Scrum einführen alleine löst noch kein Problem. Also woran liegt es? Ich meine, sind wir alle komisch? Können wir alle nicht Scrum? Oder warum werden wir nicht automatisch besser? Und wenn man sich all diese Sachen anguckt, was versucht eigentlich ein agiler Prozess? Was versucht eigentlich Scrum? Oder was Microsoft heute in der Keynote Software Engineering System genannt hat? Sie versuchen eigentlich, ihre Teams zu befähigen, möglichst produktiv zu arbeiten. Das ist das Ziel. Also hoch, letztlich performante, produktive Teams zu erschaffen.
Genau. Ich glaube, das, was du jetzt so dargestellt hast, was jetzt einfach noch ein Stück weit fehlt, würde ich unter dem Thema Kultur zusammenfassen. Mhm. Das heißt, die Frage einfach auch, wie sieht das Umfeld aus, in dem wir Softwareentwicklung betreiben, abgesehen jetzt von den reinen Prozessen und den Tools, sondern wie sehen zum Beispiel die Leute aus, die jetzt dann Vorgaben machen, welche Anforderungen umgesetzt werden sollen, wie sieht das Vertrauen im Unternehmen aus? Wer übernimmt Verantwortung im Unternehmen? Diese ganzen Aspekte.
Der bekannteste Punkt im Bereich Unternehmenskultur ist ja letztlich, habe ich auch motivierte Leute? Habe ich Leute, die in einem hochperformanten Team eigentlich arbeiten wollen? Wollen die all das machen, was wir heute in der Keynote gesehen haben, oder haben die da vielleicht gar keine Lust drauf?
Also zum Beispiel Dokumentation zu schreiben.
Dokumentation schreiben, da muss die Motivation erst aufgebaut werden, was eventuell mit den richtigen Tools dann klappt, ganz genau. Also wir haben sicherlich eine Mischung aus diesem Kulturaspekt, was kann ich als Unternehmen leisten, was muss ich als Unternehmen leisten, um performante Teams, produktive Teams möglich zu machen. Wir haben die Prozesse, wer macht wann was, wie organisieren wir uns am klügsten. Und wir haben Tools. Und Tools ist einmal natürlich technisch, sowas wie ein TFS, der uns unterstützt, aber eben auch Handwerkszeug, was man als professioneller Entwickler können muss. Also von mir aus Unit-Testen, Code-Reviews, alles, was man wirklich im Alltag aus dem FF können sollte, um in so einem modernen Team auch zu überleben. Also es sind auch Praktiken dabei, das sind ja auch irgendwie Handwerkszeug, Tools. Es müssen nicht nur Softwareprodukte sein. Wir glauben also, High-Performance-Teams müssen all diese 3 Bereiche beherrschen und sich dort weiterentwickeln, um hinzukommen. Und witzigerweise, wir haben das nicht abgestimmt mit Microsoft, war das ja heute in der Keynote auch vorgekommen. Ne? Wer sich daran erinnert, die haben ja auch geschrieben von Tools, Processes und Culture. Das sind die 3 Dinge, die sie ändern mussten. Hätten die nur 1 davon geändert, das haben sie auch schon vorher versucht, klappt das noch nicht so super. Er hat ja auch den Prozess weggelassen, wie sie zur Agilität gekommen sind. Das kommt wahrscheinlich morgen bei der Keynote. Sie haben auch irgendwann gesagt, ab morgen machen wir dieses Scrum-Ding alle 3 Wochen. Hat super geklappt. Es gab, glaube ich, 6 Monate kein einziges Release oder überhaupt kein Sprintergebnis. Natürlich nicht. Es kommt nicht, man kann das nicht einschalten. Es ist ein Prozess, eine Transformation, wie er gesagt hat, hin zu einer agilen High-Performance-Teams-Vorgehensweise.
Was zeichnet denn aus deiner Sicht jetzt so ein High-Performance-Team aus, Neno? Wann würdest du sagen, habe ich ein wirkliches High-Performance-Team?
Ich glaube, das ist der Punkt, wo wir uns auch ein bisschen unterscheiden. Du kennst High-Performance-Teams, ich kenne eigentlich nur Teams, die gerne das wären. Ja, also ich kann 100 Gründe nennen, warum man nicht hochperformant ist oder warum ich glaube, dass es auch schwer zu erreichen ist. Aber ich glaube, diese Gründe kennt auch jeder von uns so ein bisschen, warum man nicht mit voller Geschwindigkeit laufen kann. Aber es sind, wie gesagt, sehr verschiedene Dinge aus diesen 3 Bereichen. Und ich denke, wir steigen erstmal in ein Thema einfach ein, oder?
Genau, also letztendlich haben wir das Ziel, wir würden dann sagen, ein Team ist dann hochperformant, wenn wir natürlich schnell die Features bekommen, die wir brauchen. Aber ich glaube, es spielen noch weitere Faktoren dort eine wichtige Rolle. zum Beispiel die Frage der Qualität, also einfach nur schnell zu liefern, das ist, glaube ich, nicht das die Erwartung, die wir von einem wirklich richtig guten Team haben, sondern wir erwarten uns natürlich dort schon auch, dass die Qualität dessen, was das Team liefert, dann passt. Wir erwarten von einem Team, das hochperformant ist, dann eben auch, dass wir nicht nur irgendwelche Features schnell liefern, sondern wir erwarten, dass das, was das Team wirklich dann produziert und erzeugt an Ergebnissen, auch von irgendjemand als nutzbringend, als hilfreich, als wertvoll empfunden wird.
Es ist gut, dass du es nochmal ansprichst, weil die Sachen häufig weggelassen werden, wenn man sich über Prozesse redet. Man ist ja sehr schnell und in konkreten Themen, die man im Alltag wirklich machen kann. Aber eigentlich sind das so ein paar Voraussetzungen, die auch Scrum und Agilität immer haben, die aber nie explizit genannt werden. Also ich brauche erstmal eine motivierte Truppe. Wenn ich Leute habe, die keine Lust haben, sich zu verbessern, wird es einfach schwierig mit egal welchem Prozess. Dazu muss die Stimmung einfach passen in der Firma. Wir müssen in so einer Zusammenarbeitsstimmung sein. Wenn ich den einen Kollegen noch nie leiden konnte, wird es nicht besser, wenn ich mit ihm in einem Team arbeite. Ich glaube nicht, dass ich damit hochperformanter werde. Höchstens kommt es schneller zu Auseinandersetzungen. Irgendwie ist auch klar, dass wir einen Kunden, einen User glücklich machen wollen. Das ist irgendwie das ganze Ziel ja von der Softwareentwicklung. Und was hier auch noch mit drin steckt, wir wollen uns nicht performanter werden durch Kaputtarbeiten. Also das Ziel ist nicht, jetzt mit noch mehr Überstunden endlich zum hochperformanten Team, sondern wir wollen viel klügere Entscheidungen treffen. Durch klügere Entscheidungen wollen wir das Wesentliche voranstellen, einige Dinge, die uns früher vielleicht ausgebremst haben, weglassen. Ein Beispiel, was Microsoft heute auch gesagt hat, sie mussten ihren ganzen Jobapparat, also welche Berufe sie eigentlich haben in ihren Teams, umstellen, weg von Entwickler und Tester, hin zu dem Engineer, dem Teammitglied, was engagiert am gleichen Ziel arbeitet. Und das ist natürlich ein Riesenschritt, vor allem für eine große Firma wie Microsoft. Und das muss man erstmal durchboxen und beweisen, dass das wirklich funktioniert. Und das haben sie eben genau deshalb getan.
Das heißt, der eigentliche Trick, um zu mehr Performance zu kommen, ist, Dinge wegzulassen, was wirklich schwierig ist. Und wenn wir zusammen solche Sessions machen, erleben wir das auch am eigenen Leibe, weil wir dann typischerweise immer viel mehr Themen haben, als in diese Zeit dann reinpasst für so einen Vortrag. Das heißt, auch wir stehen hier tagtäglich eigentlich vor dieser Herausforderung, was tun wir in unserer Software tatsächlich weglassen, was tun wir in unseren Prozessen weglassen, was können wir von unseren Tools oder Praktiken, die uns nicht wirklich helfen, weglassen und wie können wir das, was dann übrig bleibt, wieder zu einem Konstrukt zusammenführen, das eine gut funktionierende, effiziente Einheit gibt? Also quasi das, was wir auch ein Stück weit aus dem Thema Lean Production, Lean heraus, Lean Management kennen.
Gut, wenn das denn alles so schön und einfach ist, wir haben es eben gesehen, wie Microsoft das gerade macht und wie sie auf dem Weg dahin sind, warum machen wir es dann nicht alle? Ab morgen Cloud Cadence, 3-Wochen-Rhythmen. Oh, verhaltener Applaus, also gar keiner, um genau zu sein. Warum machen wir es nicht? Wo sind die Stolpersteine? Also es gibt Bedenken, es gibt auch Risiken, weil man sagt, innerhalb 2 oder 3 Wochen, wie soll ich denn meine ganze Software durchtesten? Und ja, die Bedenken sind erstmal völlig korrekt, weil wir eben nicht neu anfangen. Wir bauen kein Startup in der Garage, was morgen die neue Taxi-Vermittlungs-App programmieren wird, sondern wir haben vor, etwas, was es schon gibt und womöglich sehr lange gibt, am Leben zu halten. Und das ist deutlich schwieriger.
Und was wir auch hier raushören, das ist, glaube ich, einer der Hauptsorgen, die viele umtreibt, ist, dass man sagt, wie wird die Qualität sich verändern? Das heißt, das Testen ist, glaube ich, eines der Haupthindernisse, dass wir sagen, wir müssen in einer anderen Form testen. Wir müssen die Zeit für das Testen dramatisch reduzieren. Das heißt, wir reden hier auch über das Thema Automatisierung, Testautomatisierung. Und das wird ja auch in der Keynote genannt. Die Frage ist einfach, warum fällt es uns so schwer, unsere Testprozesse wirklich zu automatisieren? Also Unit-Tests gibt es nun seit Ewigkeiten. Warum haben wir das immer noch nicht in unseren realen Projekten so im Griff, wie wir uns das vielleicht wünschen würden? Und der Neno malt hier so ein kleines Diagramm, das ungefähr dieses Problem dann oder die Ursache dieses Problems dann uns auch ein bisschen vor Augen führt, wo wir glauben, da hängen einfach viele in dieser Problemfalle.
Mein aktuelles Lieblingsdiagramm. Es zeigt auf einer Zeitachse, beginnend am ersten Tag meines Projekts, wie viel Zeit, das ist der Teil über der X-Achse, investiere ich in neue Funktionalität, neue Features, bin frei und wie viel Teil gehen verloren, weil ich schon existierende Altlast habe, wo ich mich erst einarbeiten muss, wo ich nicht mal eben Änderungen machen kann, wo ich nochmal alles durchtesten muss, was man ja gerne als technische Schuld bezeichnet, die mit der Zeit größer wird. Nur am ersten Tag konnten wir 100% unserer Zeit an neuen Features investieren. Jetzt ist unsere Software aber 5 oder vielleicht sogar 10 Jahre oder noch älter und wir befinden uns ganz sicher, vielleicht sogar nicht mal mehr in der Mitte. In den meisten Unternehmen, die wir sehen, ist sogar der Prozentzahl an neuen Features geringer als der Prozentzahl, mit dem wir uns mit bestehendem Code rumärgern. Und das ist eine sehr undankbare Situation. Die Kunden wollen immer mehr, schnellere Innovationen, ihr müsst noch schneller liefern und gleichzeitig sieht der Code aus wie vor eben 10 Jahren, leicht angestaubt und man denkt sich, oha, unautomatische Tests haben wir keine bis wenige. Wie genau sollen wir jetzt ein hochproduktives Team aufbauen, wenn wir einmal in dieser Falle drin sind? Und es gibt sogar Teams, die sind bis ganz rechts, die haben dann ein halbes Jahr überhaupt keine Releases mehr, weil sie gar nichts mehr machen können. Sie müssen nur den Code verstehen und schöner machen wieder.
Also wie kommen wir aus dieser Falle heraus? Ich glaube, was ein Ansatz ist, denn viele Teams probieren zu sagen, okay, wir müssen einfach alles wegschmeißen, frisch anfangen auf der grünen Wiese. Jetzt muss ich einfach meinen Chef entsprechend bearbeiten, dass der das irgendwann einsieht, dass wir ganz von vorne anfangen. Gut, wir werden dann vielleicht ein Jahr oder vielleicht auch länger keine neuen Features mehr liefern können, nur im Verborgenen quasi an unserer neuen Version arbeiten. Es wird kein echtes Kundenfeedback geben, aber dann wird die Codebasis super sein. Wir werden alles mit automatisierten Tests haben. Wir werden super entkoppelte Architektur haben. Alles wird wunderbar sein, genauso wie wir uns das vorstellen.
Wer kennt das? Wer hat das schon mal gemacht? Alles einfach neu programmieren, dann wird es besser? Und ist es irgendwann besser geworden? Und was dachte der Kunde, wenn man ein halbes Jahr neu programmiert hat, am Ende das gleiche Stück Software rauskam, im besten Falle wahrscheinlich eher mit weniger Features?
Der Trick ist, die Oberfläche muss anders aussehen.
Ganz genau. Neue Icons kaufen und der Kunde weiß warum. Das haben wir ja schon mehrfach im Real Life auch gehabt. Aber entscheidend ist hier eben, es gibt das Optimum nicht. Und 2 Wochen später würde ich den gleichen Code schon wieder anders schreiben wollen, mit den neuen Erkenntnissen, die ich habe, mit womöglich neuen Technologien. Immer das, was ich gestern gemacht habe, könnte ich am Tag später noch besser machen. Deshalb ist es unser Ziel gerade nicht alles am Anfang schon zu wissen wir ja auch nicht, sondern uns eher dahin zu entwickeln. Und jetzt haben wir uns nun mal in so eine Situation rein manövriert oder rein entwickelt. Wie kommen wir da wieder raus? Der wichtigste Punkt, denke ich, da ist, dass wir jetzt anfangen, uns keine Neuverschuldung noch weiter anzulasten. Das, was wir heute programmieren, darf nicht künftig hier unten als technische Schuld auftauchen. Damit fangen wir erstmal an. Was jetzt neu angefasst wird, wird mal richtig gemacht. Und mit richtig heißt vor allen Dingen, dass wir mal darüber sprechen, was bedeutet es eigentlich, wenn wir sagen, etwas ist fertig. Es ist eben nicht Code-Complete, es ist irgendwie mehr als Code-Complete. Das heißt, wir brauchen eine Definition of Done, irgendwie eine Definition von was eigentlich fertig heißt. Und es ist wirklich interessant, lässt man erfahrene Entwickler alle bereit, natürlich Qualität zu liefern. Wenn man fragt, wollt ihr Qualität? Ja. Okay, einigt euch drauf, was Qualität ist. Oh, dann wird es schon schwierig. Ne? Der eine sagt, dies ist Qualität, der andere. Also wir haben nicht die gleiche Meinung von, was eigentlich genau fertig bedeutet.
Und das ist genau das Ziel der Definition of Done, dass wir sagen, wir haben im Team ein gemeinsames Verständnis davon. Wir haben uns darauf geeignet, wie das aussieht. Und wir haben uns hier auf ein Maß geeinigt, mit dem wir glauben, dass wir die Zeit, die wir dann auch hier investieren, dazu nutzen können, um einen maximalen Nutzen hinterher dann zu erzielen. Das bedeutet, was man oftmals beobachtet, wenn Teams neu die Definition of Done festlegen, dass sie dann eben auch sagen, okay, jetzt packen wir alles rein, was wir uns hier vorstellen können. Und hinterher merkt man, ja, eigentlich haben wir jetzt 2 Optionen. Entweder wir liefern nichts mehr, weil es nicht wirklich fertig ist, oder wir müssen selber dann unsere eigene Definition of Done verletzen, weil wir sagen, ja, zwar noch nicht alles genau so, wie wir das hatten oder uns vorgestellt haben, aber wir müssen jetzt einfach ausliefern.
Genau, absolut. Es muss was Realistisches sein, also eine Qualität, die wir wirklich machbar an jedem Feature antun können und die nicht verhandelbar ist. Drunter gibt es nicht mehr. Dann wird es einfach nicht ins Produkt integriert oder nicht freigeschaltet. wichtig auch, wer ist hier daran beteiligt? Natürlich einmal die Entwickler selber, weil die natürlich auch schon sehr unterschiedliche Vorstellungen im Detail haben, was Qualität ist. Der eine sagt, eine Compiler-Warnung ist böse, der andere sagt, die ist völlig okay, der dritte sagt, es kommt drauf an. Also sich wirklich mal darauf zu einigen, was ist unser Mindestmaß an fertig. Aber wie wir eben auch bei Microsoft gehört haben, ist dieses Team, was das umsetzt, eben nicht mehr nur der Programmierer, sondern sitzen mindestens mal die früher vielleicht Tester drin, oder wir haben ja die Gesamtverantwortung, wie Microsoft so schön gesagt hat, für Programmieren. Sie haben sogar gesagt Design, Programmierung, Test hat er gesagt, und er meinte sogar noch Deployment, also bis zur Produktion, was man dann schon als DevOps bezeichnen würde. Das sitzt ja alles in dem Team drin, das heißt, eventuell müssen auch solche Sachen hier rein. Ist Dokumentation geschrieben, Teil meiner Definition of Done? Kann ein Feature fertig sein ohne Dokumentation? Kann es fertig sein, wenn es nicht ausgeliefert ist? Wenn ich so etwas in der Webseite betreibe, würde ich sagen, es ist noch nicht fertig, solange es nicht ausgeliefert ist. Also wirklich alle Disziplinen tragen hier zu diesem gemeinschaftlichen Verständnis, wann dürfen wir dann rufen? Und das heißt letztlich, dass wir nichts mehr an dem Code ändern wollen. Er ist auch schon aufgeräumt und durchgefegt und er wird nicht unser Qualitätsproblem von morgen.
Vielleicht ist, ja? sind noch nicht alle Funktionen, die wir in diesem Bereich brauchen, implementiert. Mhm. Also vielleicht ist es noch nicht komplett, aber es ist so, dass wir sagen, die Funktionalität, die wir jetzt da drin haben, die ist fertig. Wenn es keine Änderungen an der Anforderung gibt, dass wir neue Funktionalität brauchen, wollen wir diesen Code eigentlich nicht mehr anfassen müssen, um irgendwas noch zu optimieren. Die spannende Frage ist ja dann, wie kommen wir jetzt zu diesem Done-Status? Beziehungsweise, wann führen wir jetzt bestimmte Dinge durch? Wann stellen wir die Frage, sind wir done? Und es gibt dort verschiedene Modelle. Wir können auch hier vielleicht noch mal ein kleines Bildchen malen.
Darf ich dir eine neue Folie aufmachen? Ja. Bitte schön.
Also was man beobachtet, wenn Teams hergehen und sich auf Scrum oder einen ähnlichen agilen Prozess einlassen, dann arbeiten sie in verschiedenen Sprints. Und was dann häufig passiert ist, dass man eben hergeht und sagt, okay, wir tun jetzt hier 2 oder 3 Wochen einfach entwickeln und danach übergeben wir das zum Testen. Und dann führen die Tester hier diese Tests durch. Das ist nicht ganz die Idee hinter Agilität, hinter Scrum. Neno, welche Probleme, glaubst du, hat ein Team, das so arbeitet?
Also was man ja hier tut, ist letztlich, diese Sprints sind ja nur zum Schein. Man programmiert zwar relativ schnell, in vielleicht 2, 3 Wochen, aber man weiß ja noch gar nicht, ob man fertig ist. Woher weiß ich, ob ich fertig bin, wenn ich nicht mindestens einen Test habe, der mir sagt, dass ich fertig bin? Und wenn ich diesen Test mir mal überlegt hätte, hätte ich mir auch überlegt, wann ich eigentlich fertig bin, und er würde mir auch helfen beim Programmieren. Also uns fehlt eigentlich dieses genaue Ziel. Wenn dieser Test durchläuft, dann sind wir wirklich fertig. Das ist vielleicht mehr als Programmieren, kommt drauf an. Und deshalb wäre das sehr ungünstig, wenn wir das weggeben und vor allem auch die Verantwortung damit weggeben und es dann zeitlich nachgelagert passiert.
Und ich denke, das Problem ist auch, wir würden ja dann davon ausgehen, dass beim Testen hier keine Probleme mehr auftreten. Das heißt, die Frage, wann habe ich tatsächlich jetzt einen Release-Stand in Händen, den ich an den Kunden rausgeben kann, weil ja in der Zwischenzeit schon wieder neue Features eingebaut werden. Und wenn hier dann Bugfixes gemacht werden, dann muss ich entweder ein relativ komplexes Branching-Modell dort haben oder sonst irgendwie zu tricksen. Aber ich habe nie irgendwann den Punkt, wo ich sage, okay, jetzt sehe ich einen Strich, ich nehme das, was der Bild gerade ausspuckt und gebe das an meine Kunden.
Glücklicherweise haben viele Firmen das Problem nicht. Sie machen gar keine Tests. Dann ist das natürlich gar kein Thema, wann man die tut, wenn man sie eh nicht macht. Aber wie gesagt, der Grund, ich glaube, wir brauchen Tests. Wir brauchen vielleicht eben auch mehr automatisierte Tests. Einfach nur, dass wir in der Lage sind zu wissen, bin ich eigentlich fertig. Und wenn wir testen, ist es eben ganz, ganz wichtig, dass das zeitgleich mit der Entwicklung passiert. Es gibt keine Entwicklung in Test, es gibt nur, wie Microsoft sagen würde, Engineering. Es gibt das Problemlösen, das gemeinschaftliche Ziel. Und wenn es wirklich etwas ist, was man deployen kann, dann gehört der Betrieb auch noch dazu. Dann sind wir also nicht nur für die Entwicklung und das Design verantwortlich, sondern auch für die Auslieferung. Also das Modell hat ja auch zeitlich ein echtes Problem. Selbst in dem günstigsten Fall, dass wir Ende eines Sprints einen Bug programmieren, der geht zum Testen, kommt irgendwann zurück mit einer Rückfrage. Dann machen wir wieder eine kleine Anpassung, geht schon wieder zurück ins Testen, am Ende des Sprints kommt wieder zurück. Wir werden also x Sprints brauchen, bis wir den kleinsten Bug behoben haben. Und das ist wirklich der beste Fall. Und das ist nicht im Sinne des Erfinders. Weder der Kunde findet das gut, noch die Entwickler, die dann 3 Wochen später, oh, erinnerst du dich noch an den kleinen Bug, den du vor 3 Wochen versucht hast rauszunehmen? War nichts. Das ist sehr motivierend.
auch nicht wirklich deutlich besser ist dann die nächste Variante, dass man beginnt quasi die Sprints als kleine Wasserfälle zu betrachten. Das heißt, ich habe am Anfang des Sprints die Planung, dann implementiere ich und am Ende des Sprints testen wir. Teams, die so vorgehen, die haben so ein typisches Pattern, das man häufig beobachtet. Sie beginnen nämlich darüber zu klagen, dass die Sprints zu kurz sind und die Entwickler beginnen dafür zu plädieren, den Sprint zu verlängern. Wir haben nach 2 Wochen nicht geschafft, unsere Tests alle durchzuführen, also lasst uns die Sprintlänge auf 3 Wochen verlängern, dann werden wir das schaffen, dann können wir wirklich alles sauber getestet am Ende des Sprints abgeben.
Wenn Sie bei 6 Wochen angekommen sind, merken Sie, es lag nicht an der Sprintlänge. Genau. Und man hat es auch sehr schön gesehen vorhin, dass der Teil, den man für die Entwicklung verwendet, wenn man das Testen nachlagert, immer kürzer wird und die Testphase immer verlängert wird, weil man ja eben hofft, dass man irgendwann eine lang genug Testphase hat. Deshalb, was tun wir? Wir tun es einfach enger. Wir entwickeln und testen mehr oder minder gleichzeitig, erledigen eine Aufgabe komplett, dann ist sie abgehakt, weg aus dem Sinn und wir können uns auf das Nächste kümmern und wir haben etwas Auslieferbares, auch schon schneller als Sprintende.
Genau, das heißt, im Idealfall machen wir so etwas wie vielleicht Test-Driven Development. Ich schreibe einen Unit-Test, der genau einen Fall abdeckt, implementiere dazu, dann schreibe ich den nächsten Testfall. Das wäre jetzt aus meiner Sicht eigentlich die engste, die idealste Form der Verschmelzung von Testen und Codieren.
Ich streiche das nur schnell durch, nicht, dass jemand denkt, das war die Empfehlung oder so. Man weiß ja immer nicht. Okay, Thomas, wenn es das nicht ist, wie organisieren wir uns denn dann am klügsten im Sprint?
Also ich denke, was dann an der Stelle einfach ein wichtiger Punkt ist, dass wir sagen, wir haben im Team dieses kontinuierliche Testen, diese kontinuierliche Qualitätsverantwortung, zum einen von Beginn an, vom ersten Tag im Sprint und ganz wichtig auch bei jedem im Team. Das bedeutet, in einem guten, agilen Team würde niemand sagen, okay, wir haben jetzt hier im Produktivsystem ein riesiges Problem, weil wir dort einen Bug haben. Und der Grund dafür, das ist, dass die Tester einfach das nicht sauber durchgetestet haben. Die Tester sagen natürlich, ja, die Entwickler haben da mal wieder einen völligen Krampf geschrieben, sondern wir übernehmen alle gemeinsam die Verantwortung. Und das bedeutet, wir brauchen diese Definition of Done, die es uns erlaubt, ein gemeinsames Verständnis zu haben, ja, jetzt sind wir fertig, jetzt können wir hier weitergehen zum nächsten Feature.
Ganz konsequent, neue Features halten sich immer an die Definition of Done. Wir machen keine Ausnahmen, egal wie lieb wir den Herrn haben, der gerade mit dem Feature um die Ecke kommt oder mit dem Bug. Auch für Bugs gilt eine Definition of Done. Der Code wird nur geändert, wenn unser Mindestqualitätsstandard eingehalten wird. Und vorhin habe ich einen witzigen Spruch bei Microsoft gesehen, die sagten, APIs für... Nee, weil das Dokumentation für öffentliche APIs müssen fertig sein, so ist man nicht dann. Und die werden sogar bei denen zuerst geschrieben. Oh, nicht schlecht. Und Nummer 2, wenn ich eben ein gewachsenes System habe, Altlasten abbauen. Jeden Sprint einen gewissen Prozentzahl nehmen und langsam die Software umbauen zu mehr testbarer, wartbarer Software. Stück für Stück. Nicht neu anfangen, das löst keine Probleme. Stück für Stück ein klares Ziel haben, wie mein Code mal aussehen soll in 5 Jahren und einen klaren Plan überlegen, wie ich da Zeile für Zeile hinkommen will. Das klingt nicht schön, aber da muss man durch als Profi.
Ja, und die Frage ist natürlich jetzt hier, für was brauchen wir diesen Sprint noch? Warum arbeiten wir nicht einfach kontinuierlich fort in einem Strom, dass man hergeht, okay, immer wenn irgendjemand eine Idee hat oder irgendwas dringend braucht, wir haben einen dringenden Bug, dann schmeiße ich das einfach in das Entwicklungsteam und die kümmern sich drum und fixen diesen kritischen Bug sofort und dann... Für was brauchen wir diese Sprints dann, Nino?
Ja, es geht ja letztlich darum, sich auf eine Sache zu fokussieren, ein Ziel zu haben und dahin zu laufen und das möglichst ungestört. Es geht eben um eine echte Teamarbeit zu erreichen und genau, eben vor allem Unterbrechungen zu vermeiden. Bringt uns zufällig zu unserem nächsten Thema.
Also Unterbrechungen im Arbeitsfluss, die kosten unheimlich viel Zeit. Die kosten Effizienz und das ist ein Aspekt, der... glaube ich, ja, der bei den Leuten außerhalb des Teams vielleicht auch erstmal reifen muss, wo man sagen muss, okay, wir haben Verständnis dafür. Wir wissen, wenn wir die Entwickler unterbrechen in dem, was sie gerade tun, dann kostet es uns Effizienz. Und dann sind wir nämlich an dem Punkt, wo jetzt zum Beispiel der Product Owner, wer auch immer, entscheiden kann, ist dieser Bug, den ich gerade gefixt habe, möchte so kritisch, dass es mir wert ist. Ich bezahle quasi einen extra Preis dafür, weil ich das Team unterbreche und das damit an Effizienz, an Produktivität verliert. Oder sage ich, naja, also so schlimm ist es auch nicht, bevor wir das Team da wirklich ausbremsen, dann kann das auch noch bis zum nächsten Sprint warten.
Ist das denn was Neues, Thomas? Weiß man das erst seit gestern?
Also es kommt mir manchmal so vor, ja, dass da diese Studien, die es da ja im Internet und weiß der Geier, wo überall gibt, dass die jetzt überall so gehypt werden. Aber in der Tat, glaube ich, ist es schon sehr altes Wissen.
Ich glaube, was wir geändert haben, ist nochmal, wir haben das Ziel verschärft. Warum tun wir uns das hier an? Wir wollen ein hochperformantes Team haben. Und wenn ich hochperformantes Team sage, dann kann ich nicht sagen, ach übrigens, ihr arbeitet an 5 Projekten und übrigens, ihr müsst auf Zuruf noch Dinge zwischendurch machen. Ich sage ja auch einem Marathonläufer nicht, dass er zwischendurch noch kurz einkaufen gehen soll, weil er gerade zufällig am Laden vorbei joggt. Das war Quatsch. Naja, joggt ja wahrscheinlich nicht beim Marathon. Aber, ja. Ne, also es geht einfach, wollt ihr hochproduktive Teams, dann könnt ihr sie nicht unterbrechen. Dann müssen wir uns andere Modelle einfallen lassen, um kritische Bugs und Supportfälle vielleicht zu bearbeiten.
Was wir bei uns im Unternehmen dort gemacht haben, wir hatten oder haben immer noch eine ganze Reihe von kleineren Projekten, wo ich eben sage, da kann ich nicht ein komplettes Team mit 3, 4, 5 Leuten dran setzen, sondern das macht vielleicht einer oder machen vielleicht 2 Leute. Und das Problem dabei war dann aber das, dass dann diese 1 oder 2 Leute an einem Projekt gearbeitet haben, über eine gewisse Zeit das Projekt abgeschlossen haben, dann hat man es ausgeliefert an den Kunden und dann kam so tröpfchenweise immer noch so ein bisschen das, was man als Support bezeichnen kann oder auch als Wartung der Software. Also der Kunde sagt, okay, ich brauche da jetzt noch diese Sortierfunktion mit rein oder da kam noch ein Bug drauf. Das heißt, der Entwickler war schon in seinem nächsten Projekt, war aber natürlich der Einzige, der sich ausgekannt hat in diesem Projekt. Das heißt, man musste ihn dann quasi dann bitten, ja, kümmere dich doch mal um das, was der Kunde dort haben möchte. In der Zwischenzeit haben wir das umgestellt. Wir arbeiten nur noch in Teams, die die Mindestgröße von Scrum erfüllen. Das heißt, mindestens 3 Leute. Es hat zum einen den Effekt, dass wir merken, wir haben einfach eine Meinungs- und Erfahrungsvielfalt im Team, was zu besseren Lösungen, technischen Lösungen auch führt. Aber der eigentlich entscheidende Faktor ist der, dass wir sagen, wir können diese Teams jetzt auch besser takten. Das heißt, diese Unterbrechungen sind an der Stelle dramatisch nach unten gegangen. Weil wenn ich einen kritischen Bug habe, kann ich den einfach in das Team reingeben und kann sagen, okay, wenn immer jemand seine aktuelle Aufgabe beendet hat, kann er als nächstes sich um diesen kritischen Bug dort beispielsweise kümmern. Und damit konnten wir also diese Unterbrechungen, diesen Fluss, den das Team dann hat, deutlich reduzieren und wir gehen also her und tun nicht mehr pro Projekt dann Teams oder Entwickler definieren, sondern wir haben ein festes Team, das auch ein für sich stabiles Gebilde ist und mappen einfach die verschiedenen Projekte, die verschiedenen Aufgaben dort drauf.
Also das Team ist euch wichtiger, ihr sorgt dafür, dass die ein gut eingespieltes Team sind, dass sie so möglichst unverändert bleiben und im Backlog, das ist ja dann wahrscheinlich eher ein Team-Backlog, sind durchaus auch mehrere Projekte oder Produkte mal gemischt drin.
Genau, und für den Product Owner ist das natürlich auch eine super Sache, weil der kann jetzt auch quasi zwischen den verschiedenen Projekten gewichten, ist es mir jetzt wichtiger, in diesem Projekt diesen Bug zu machen oder erst dieses Feature für das andere Projekt zu implementieren beispielsweise.
Spannend, ja.
Und im Grunde genommen ist es nichts anderes als einfach ein Aufgabenstrom, der dann von einem Team abgearbeitet wird. In welchem Projekt das dann stattfindet, spielt eigentlich eine eher untergeordnete Rolle.
Und indirekt heißt es letztlich, wenn ich eben nicht das Team stabil halte, sondern es immer mal hier, habt ihr mal 2 Tage eine Aufgabe, im anderen Team machen wir jetzt hier was. Wenn ich also selber in mehreren Teams zum Beispiel drin bin oder wir die Teams permanent neu aufbauen, verliere ich sehr schnell dieses hochperformante Team wieder. Es ist wirklich aufwendig, so ein hochperformantes Team mal zu bekommen. Die müssen sich erst einspielen. Es ist wie eine gute Fußballmannschaft. Die ist am ersten Tag noch nicht gut. Die müssen erst mal trainieren und so weiter. Und dann sind sie richtig gut und man leiht den Spielern ein anderes Projekt aus. Warum würde man das tun? Das ist so völliger Quatsch, wenn man ihn im Team gerade braucht und integriert hat. Und genau das versucht er hier in euren Teams zu lösen.
Manche machen das ja sogar während dem Spiel.
Der
rennt gerade aufs Tor los und dann sage ich, sorry, aber du musst jetzt da drüben auf dem anderen Feld spielen.
Genau, ja. Bisher haben die richtigen Trainer wenigstens noch nicht im Sprint aufs Tor jemanden ausgewechselt. Ja. Das macht man aber in der Softwareentwicklung scheinbar. So, jetzt sind wir im Sprint drin und da gibt es ja dieses Konzept des Swarming, also von echter Teamarbeit, das uns einen Erfolg verspricht, weil Scrum legt ja nicht fest, wie wir uns im Sprint organisieren. Wir haben aber schon gesagt, es gibt unkluge Art und Weisen, zum Beispiel Testen ganz nach hinten zu stellen in einem Sprint. Also was wäre eine kluge Art und Weise, sich hier zu organisieren?
Also unter dem Begriff Swarming bedeutet, verstehen wir, dass wir hergehen und sagen, wir fokussieren unsere Arbeit als Team auf ein Thema. Das bedeutet, wenn wir beispielsweise in diesem Sprint 4 PBIs haben, wir haben 4 Teammitglieder, dann sagen wir nicht, okay, am Anfang jeder nimmt sich eins und dann zum Schluss des Sprints gucken wir, ob alles zusammen funktioniert.
Was würde passieren, wenn wir das machen? 4 Leute, 4 Aufgaben, wir treffen uns am Ende des Sprints. 4 mal 80%, ne? Ah, fast fertig, muss nur noch. Also 4 mal nicht fertig. Und jeder hat natürlich nur mit seiner eigenen Erfahrung dran gearbeitet. Und wir haben 4 Experten genau für ihre Bereiche. Und wenn einer von denen kündigt, haben wir ein Problem.
Genau, und die ganzen Meetings wären auch ziemlich langweilig, weil was interessiert mich, was der Kollege erzählt, was er hier gerade tut und welche Probleme das er hat, wenn ich sage, ich habe ja mein eigenes PBI,
muss Daily gucken, Scrum.
Dass ich da vorankomme.
Ja, Daily Scrum. Ich habe da hinten in der Ecke, wo kein anderer außer mir jemals was ändert, was geändert. Nee, echt? Spannend. Können wir das Meeting weglassen? Und so entstehen Meetings, die man irgendwann weglässt, ja. Genau, also es ist keine Teamarbeit. Ne? Natürlich nennen wir die 4 Leute ein Team, weil sie in der gleichen Software schrauben. Aber ist das ernsthaft Teamarbeit? 4 Leute, die sich jeweils eine Aufgabe nehmen? Man macht das noch viel zu häufig, dass Leute alleine am Code was ändern dürfen und vergisst natürlich die Risiken, eben weil man im Team einfach bessere Entscheidungen trifft.
Genau, also im idealen Team wäre es ja so, einer wird überraschend krank.
Im idealen Team wird einer überraschend krank. Bitte zitieren Sie nicht damit, ja. Ja. Was und passiert denn, wenn einer überraschend krank wird?
Ja. Dann in einem idealen Team übernehmen die anderen nahtlos quasi die Aufgaben. Sie wissen über den Stand, wo stehen wir gerade, was hat der Kollege gemacht, wo müssen wir jetzt anknüpfen. Und in einem nicht idealen Team gibt es eher Schulterzucken und sagt jeder, ja, ich weiß jetzt auch nicht so genau, was der Sache ist. Entweder muss ich mich dort einarbeiten, was Zeit kostet, oder wir warten einfach und hoffen, dass er schnell wiederkommt. Mhm.
Und es geht wieder um Fokus. Ne? Du sagtest ja, fokussiert euch auf eine Sache zur Zeit. Das heißt, wir würden mit einem Product Backlog Item starten, 3 Leute dran setzen, sofern die was zu tun haben. Aber eigentlich zu dritt hat man immer was zu tun. Möglichst bis es fertig ist und erst dann beginnt man am nächsten. Man stellt sich immer zuerst die Frage, ist noch was zu tun an diesem einen offenen PBI, diesem einen offenen Requirement oder gibt es wirklich nichts, kann ich schon mit dem nächsten anfangen?
Genau. Ja. Kann ich als Person etwas beitragen, dass dieses erste PBI vorangeht, mit meinen Fähigkeiten, mit meinen Kompetenzen. Und nur wenn diese Antwort Nein lautet, dann würde ich die zweite Frage stellen, kann ich jemand unterstützen, einer der Teamkollegen, damit wir hier gemeinsam schneller vorankommen? Und wenn diese Antwort auch Nein lautet, dann schaue ich, was habe ich denn für eine Aufgabe, die ich an dem zweiten PBI übernehmen kann.
Der nette Nebeneffekt hier ist, der Stress im Sprint ist weg. Wir fokussieren uns auf ein Item, machen das nach ein paar Tagen fertig. Wenn wir jetzt alle Magen-Darm bekommen, haben wir trotzdem schon was fertig für Ende dieses Sprints. Wir haben schon den ersten stabilen Stand, auf den wir notfalls zurückfallen werden. Wir kommen gar nicht in diesen Abend vor Sprint-Review-Stress, wo wir schnell noch was fertig machen müssen, weil wir uns immer nur auf möglichst eine, vielleicht auch mal 2 Aufgaben fokussieren.
Also ich weiß nicht, ob Sie auch solche Teams kennen, aber ich kenne einige davon, die dann quasi eine signifikante Erhöhung der Überstunden immer überraschenderweise am Ende des Sprints haben.
Nein, sowas passiert.
Ja. Keine Ahnung, woher das kommt.
Okay, nun haben wir schon eine ganze Menge gesagt, über technische Schuld gesprochen, über Effizienz gesprochen, dass man Teams nicht unterbrechen sollte, dass sie einen klaren Fokus haben, man sich auf eine Sache möglichst fokussiert. Und jetzt haben wir noch gesagt, dass man eine entsprechende Kultur, eine entsprechende Umgebung schaffen muss, dass Teams sich wohlfühlen. Wann fühlt sich denn ein Team wohl?
Also ich glaube, dass ein wichtiger Aspekt für diesen Wohlfühlfaktor ist, dass die Arbeit einfach Spaß macht. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen sehr philosophisch. Hat also jemand andere Meinung?
Wir haben gerade eine Umfrage gelesen, wo drin stand, Jobbewerber, worauf achten die beim neuen Arbeitgeber? Und Gehalt war nicht in den Top 5, sondern es waren so Dinge wie, komme ich mit meinem Chef klar? Komme ich mit meinen Kollegen klar? Und was stand auf der ersten Stelle? Gibt es Club Mate umsonst? Ja. Ich kenne eine Firma, wo es das gibt, also falls noch was gibt. Nein. Ja. Top. Top Grund. Worauf achtet man? Es war Anerkennung. Ich will was Sinnvolles tun. Und etwas, wofür ich Anerkennung ernte. Ich will nicht ein halbes Jahr hinprogrammieren, die Software wird nie auf den Markt gebracht und wird danach gelöscht, sondern ich will was Sinnvolles machen. Ich will, dass ich sehe, dass die Leute das nutzen.
Und ich glaube, das ist genau der wichtige Aspekt. Habe ich das Gefühl, dass ich mit meiner Arbeit etwas Sinnvolles erreiche, dass ich einen Beitrag leisten kann, dass es meinem Team besser geht, dass wir als Team Erfolg haben, dass ich zum Unternehmenserfolg einfach beitrage. Mhm. Und dafür sind zwei Aspekte, glaube ich, sehr wichtig. Das eine ist das, was ja auch in der Keynote gesagt wurde, dieses End-to-End, diese End-to-End-Verantwortung auch. Das ist etwas, wo viele Chefs auch überrascht sind, dass Entwickler das vielleicht auch cool finden könnten. Dass ich sage, okay, ich baue jetzt nicht hier irgendein Feature, schreibe da ein Stück Code, ja, und dann vielleicht 3 Monate später geht irgendein Kollege her, macht ein Bild davon und wieder ein anderer Kollege fährt dann damit zum Kunden und zeigt es ihm und fragt ihn, ob er dann jetzt zufrieden ist. Und ich in meinem stillen Kämmerchen kriege eigentlich gar nie mit, was machen denn die Leute mit dem, was ich dort code. Also ich schreibe den Code dann, dass der bildgrün wird, dass vielleicht meine Unit-Tests durchlaufen. Ich denke, es ist sehr viel motivierender, wenn ich sage, okay, ich bekomme tatsächliches Feedback, tatsächliches Anwenderfeedback. Und das ist das, was wir beispielsweise auch in Scrum versuchen mit diesen Sprint Review Meetings, wo neben dem Product Owner, dem Kundenvertreter, dann eben auch verschiedene Stakeholder drin sitzen. Vielleicht sitzen da echte Kunden drin, vielleicht sitzt jemand vom Vertrieb mit drin, etc. Und diese Leute geben uns als Team Feedback, wie sie das finden, das, was wir gerade hier gebaut haben.
Das passende Anti-Pattern dazu ist eben, wenn wir ein eigenes Testteam haben oder eigene Verantwortliche fürs Testen, fürs Ausliefern, dann können wir sehr schön sagen, ja, wir haben noch diesen Verantwortlichen. Deshalb versucht man das zu vermeiden. Es gibt nur noch Engineers, wir sind für alles zuständig, bis der Kunde lächelt. Und alles dazwischen ist unser Problem. Geht irgendwas im Rechenzentrum nicht richtig? Unsere Verantwortung. Da muss man sicherlich erstmal reinwachsen. Das kommt nicht von heute auf morgen. Absolut. Wenn ich jahrelang nur eingecheckt habe und gut war, muss ich jetzt als Team mich dahin entwickeln. Das ist, glaube ich, ein Kulturaspekt. Ich brauche die Motivation dafür, aber eben auch eine Umgebung, dass das möglich ist.
Und der zweite Aspekt ist der, dass wir mehr motiviert sind, wenn wir das Gefühl haben, wir haben selber es in der Hand, Dinge zu verändern. Das heißt, da kommen wir jetzt in den Bereich der Selbstorganisation, wo wir in einem agilen Umfeld selbstorganisierte Teams haben, die selber auch Freiräume bekommen, um selber Entscheidungen zu treffen. Also in einem klassischen Umfeld kenne ich etliche Leute, die sagen, okay, jetzt muss ich hier diese blöden Strukturen aufbauen, weil irgendein Architekt sich das so ausgedacht hat. Ich weiß, das ist wahrscheinlich völliger Nonsens, aber was soll ich machen? Jetzt programmiere ich es halt runter und hoffe, dass er dann einsieht, dass es nicht wirklich funktionieren wird. Ob das wirklich motiviert, wage ich stark zu bezweifeln, sondern die Idee hinter Selbstorganisation ist das, dass wir sagen, wir lassen die Leute die Entscheidungen treffen, die am nächsten dran sind an der Sache, die die besten Informationen eigentlich haben und die es vor allem dann auch selber umsetzen müssen. Das heißt, hier können wir mit Selbstorganisation nicht nur die Leute mehr motivieren, sondern es gibt auch noch einen schönen Effekt. Wir kriegen viel schlankere Strukturen dann auch. Solche Entscheidungen können viel schneller getroffen werden. Und wir brauchen dann eben auch ja, nicht immer irgendwie jetzt ein Gremium, das wir einberufen müssen, bevor wir eine Kleinigkeit irgendwo verändern dürfen. Du hast noch gemeinsame Verantwortung hier hingeschrieben.
Nina. Genau, ja, das war ja dieser Punkt, den hatten wir eben schon ein bisschen besprochen. Ne? Aber vielleicht ganz kurz, ist dafür nicht irgendwie auch Transparenz erforderlich und so Offenheit? Und ich meine, ein Team kann sich doch nur organisieren, wenn sie wissen, was das Ziel ist und wenn sie alle Informationen zur Verfügung haben, oder?
Absolut. Also ich denke, die Transparenz zu leben im Unternehmen ist einer der entscheidenden Aspekte der Kultur, weil nur dann können wir auch erwarten, dass die Leute die richtigen Entscheidungen treffen. Viele Entscheidungen werden ja deshalb eigentlich nur auf irgendeiner Management-Ebene getroffen, weil man glaubt, dort sitzt die Person, bei der quasi die ganzen Informationen zusammenfließen. Und vielleicht habe ich irgendwie ein Problem damit, dem Team offen zu sagen, wie viel Budget haben wir denn für dieses Projekt, sondern wir sagen dann lieber, arbeitet mal los. Und wie viel Budget wir insgesamt haben und wie viel das wir schon verbraucht haben, das sagen wir euch nicht. Wir erwarten aber, dass ihr eine Punktlandung macht, dass wenn das Budget zu Ende ist, das Projekt dann auch fertig ist.
Wofür würdest du da plädieren in diesem Beispiel mit dem Budget?
Also ich glaube, dass hier Transparenz, Vertrauen einfach auch in die Leute, dass diese Transparenz nicht missbraucht wird, ein ganz wichtiger Punkt ist. Das heißt, ich würde diese Informationen wirklich in meinen Teams öffentlich machen, sodass jeder permanent Zugriff hat auf diese Informationen und dieser Selbststeuerungsprozess in den Teams dadurch dann tatsächlich auch in Gang kommt, wo die Leute sagen, okay, ich sehe jetzt hier jeden Tag, wie das Budget weniger wird und kann dann eben mein Verhalten, wie ich arbeite, dran anpassen und daraus ausrichten und kann überlegen, wie reagieren wir jetzt drauf, wenn wir beispielsweise feststellen, wir verbrauchen das Budget schneller, als es gedacht war. Wie können wir dann darauf reagieren? Ich kann solche Probleme dann auch nach oben eskalieren und kann sagen, okay, hier, Leute, wir haben ein Problem, lasst uns diskutieren, wie wir damit umgehen wollen. Mhm. Und viele Unternehmen haben noch nicht diese Kultur, sondern dort ist oftmals ist es so, dass man sagt, okay, ich versuche die Information für mich irgendwie abzuschirmen, zu horten. Ich will da nicht, dass jeder da irgendwie reingucken kann. Vielleicht tut irgendjemand dort irgendwas draus konstruieren und dann stehe ich vielleicht schlecht da oder wie auch immer.
Also jetzt finde ich die Idee ja super von der Selbstorganisation. Ich will das auch haben, meine Firma hat es noch nicht. Kann ich das kaufen? Wie mache ich das? Also kann ich das ab morgen sagen, ihr seid ab Montag selbstorganisierend und dann klappt das auch oder... Meinst du, das würde nicht klappen?
Also ich müsste mal im Internet recherchieren, wo es quasi das Selbstorganisationseinführungspaket gibt.
Bestimmt, gibt es alles. Ja.
Ich habe noch keins gefunden. Das einzige Mittel, von dem ich glaube, dass es funktioniert, ist einfach Zeit. Wir brauchen Zeit, diese Transparenz, diese Selbstorganisation zu etablieren und wir sollten das Schritt für Schritt tun. Hm. Das heißt, auch das Thema Transparenz, glaube ich, wird dann problematisch, wenn wir versuchen, dort zu viel auf einmal zu wollen. Mhm. Es gibt ja da Unternehmen, die dann mit der Philosophie leben, zu sagen, die Mitarbeiter sollen selber entscheiden, wie viel sie verdienen wollen. Ich habe ein Team, das Team kriegt einen Betrag X und ihr einigt euch, wer wie viel dieses Betrags dann bekommt. Mhm. Manche Unternehmen glauben, dass es für sie funktionieren könnte. Ich glaube, dass man für diese Art der Transparenz, gerade wenn es um Gehalt geht, um persönliche Dinge auch, dass es dort dann vielleicht auch schwierig wird. Wir kommen natürlich auch rechtlich dort in eine gewisse Grauzone, dann, wo es möglicherweise rechtlich problematisch wird. Und wir überfordern die Leute einfach. Das heißt, ich würde beginnen, mit kleinen Schritten dorthin zu arbeiten und diese Kultur Schritt für Schritt dann aufzubauen und zu etablieren.
Genau, Selbstorganisation passiert nicht von selbst. Ne? Man muss den Rahmen schaffen. Man muss die Informationslage geben, man muss eine Vertrauenskultur aufgebaut haben und dann braucht man ganz schön viel Geduld und sollte es eben Schritt für Schritt möglichst einführen.
Und wir können sie nicht verordnen.
Wir können sie nicht verordnen. Wie häufig steht man da in der Mittagspause mit 20 Kollegen und denkt sich, wo gehen wir heute hin? 10 Minuten später haben wir noch keine Entscheidung getroffen. Das ist Selbstorganisation, wie sie manchmal nicht funktioniert. Ja. Sie passiert also nicht automatisch, sonst wäre es ja einfach und langweilig.
Das heißt, wir reden jetzt auch über diese Selbstorganisation, wir reden darüber, wie wir Teams organisieren und wir haben damit natürlich auch den Punkt, dass wir sagen, wir wollen bestimmte Dinge einfach in das Team hinein verlagern. Das heißt, wir wollen im Team bewusst eine Problemlösungskompetenz aufbauen. Wir glauben eben nicht dran, dass es die eine Person gibt, die jetzt eben einen Titel bekommt, Teamleiter, Abteilungsleiter oder sonstiges und derjenige ist allwissend, der weiß zu jedem Problem eine Lösung, der weiß genau, was wie gemacht werden muss und der sagt das dann quasi den ausführenden Leuten, die im Grunde genommen ja eigentlich nur deshalb braucht, damit er jetzt eben seine Intelligenz dann irgendwie multiplizieren kann für die Ausführung. Dieses Konzept, glaube ich, ist überholt, funktioniert so nicht mehr, sondern wir glauben, dass wir in der Gruppe mit einem echten Team viel besser agieren und arbeiten können. Das führt aber auch dazu, dass wir in diesem Team tatsächlich dann möglicherweise erstmal Problemlösungskompetenzen entwickeln müssen. Auch dort gilt es, wir können nicht von heute auf morgen sagen, okay, ihr seid jetzt selbst organisiert, macht einfach mal, es wird schon irgendwie klappen. Ich mache mal jetzt ein paar Monate die Augen zu, dass ich das Drama nicht beobachten muss.
Ich glaube, es muss uns auch allen klar sein, dass es die Lösung, die auf jedes Team funktioniert, ja auch gar nicht gibt. Da sind Menschen untereinander, sind ja Programmierer, also Künstler mit anderen Worten. Und ich sperre ja auch nicht dreimal Picasso in einen Raum und sage, ich hole mir das Bild nächste Woche wieder ab. Das wird nicht gut gehen. Da gibt es zwei Tote mindestens, wenn nicht drei. Das heißt, wir müssen also akzeptieren, es gibt die Lösung nicht, sonst würden wir das Buch die Lösung einfach kaufen, sondern wir müssen die Lösung finden. Und jetzt die Frage, wer findet die Lösung? Können wir einen einkaufen, kommt ein externer Berater und sagt, das ist die Lösung und geht wieder? Oder müssen wir sozusagen selber das Team dazu bringen, dass sie Experimente machen, wie es heute in der Keynote genannt wurde, kleine Versuche machen, gucken, hat das unsere Situation eigentlich verbessert oder nicht? Gehen wir einen Schritt weiter oder gehen wir wieder einen Schritt zurück? Und wenn wir das nicht tun, passiert einfach gar nichts. Dieser Verbesserungsgedanke ist schön. Jeder von uns hat eigentlich so in sich drin so einen leichten Verbesserungswillen. Aber das kommt ja nicht von selbst. Man kommt ja nicht Montag früh ins Büro und sagt, heute fühle ich mich so nach Verbesserung. Heute mache ich es. Ne? Nein, das ist nicht so. Und Freitagnachmittag ist auch ein bisschen spät, das dann noch in die Wege zu leiten. Das heißt, wir brauchen wirklich von der Firma einen Zeitrahmen, wann wir es tun. Und wir müssen das Team eben in die Lage versetzen, ihnen das beibringen. Wie macht man das? Wie macht man Experimente? Wir müssen ihnen klar machen, dass es nicht schlimm ist, Risiken auf sich zu nehmen. Wir wollen, dass ihr Risiken auf euch nehmt. Wir finden es okay, wenn ihr damit völlig gegen die Wand fahrt, in einem kontrollierten Rahmen bitte, ja, damit wir daraus lernen können. Denn dummerweise lernt man ja am besten aus Fehlern, wie wir alle wissen, nur das tut man ja ungern bei der Arbeit. Und das ist eine Kompetenz, die hat man vielleicht nicht sofort, die ist vielleicht auch in Europa nicht ganz so sehr beliebt, schon gar nicht in Deutschland, wo man alles perfekt machen will. Da haben andere Nationen es vielleicht leichter, kann man sagen. Die trauen sich mal was, was Fehler anbelangt. Das würden wir gar nicht auf den Markt lassen, was die zum... Ist ja auch egal. ja, genau, aber ich glaube, diese Kompetenz kommt, wie gesagt, nicht von irgendwo und ist immer noch ungewohnt für viele und da muss man erst hinkommen.
Ja, ich meine, für uns als Berater und Trainer ist es natürlich gut fürs Ego, wenn dann irgendjemand in so einem Meeting sagt, ja, aber der Berater hat gesagt, das wird jetzt so und so gemacht oder im Buch stand, das funktioniert so und so. Das sind so die typischen Effekte, die man dann in solchen Diskussionen manchmal beobachten kann. Ja. Und es geht nicht darum zu sagen, okay, ich habe jetzt ein Buch gelesen, in dem steht, wie Scrum funktioniert und wir konzentrieren unsere Bemühungen darauf, das eins zu eins bei uns möglichst exakt umzusetzen, weil dann werden wir richtig gut performen, dann werden wir ein High-Performance-Team sein. Ja. Sondern es geht vielmehr darum, dass wir sagen, okay, jedes Team muss seinen eigenen individuellen Weg finden. Es gibt ein paar Orientierungspunkte, aber innerhalb dieser Orientierungspunkte gibt es so viel Freiraum, den jedes Team für sich individuell auch ausgestalten muss.
Und falls man sich jemals gefragt hat, was diese Rolle Scrum Master eigentlich sein soll, das ist tatsächlich der Mensch, der das Team befähigt, selber Probleme zu lösen. Also ein Mensch, der das kann, ein Coach vielleicht, der ein Team hilft zu motivieren und der ihn versucht beizubringen, wie man Experimente macht und dass das nicht schlimm ist. Also er soll ihnen helfen, er soll sie coachen. Unterschied zwischen Berater und Coach ist ja, der Berater gibt dir eine Antwort, auch wenn sie falsch ist oder für deine Situation ja höchstwahrscheinlich nicht angemessen. Und der Coach versucht, dich selbst in die Lage zu bringen, eine Lösung zu finden, weil du hast alle Informationen dazu. Und dieses Coaching ist ganz wichtig und im Scrum Master die Rolle jetzt aus der Scrum-Welt, die das tut. Und man kennt es eben ja auch eben aus Sportarten. Es gibt eben einen Trainer und der Trainer läuft nicht aufs Feld und sagt, ich kann besser schießen und macht das einfach, sondern er versucht, die Leute zum Teil nur durch Motivation und die richtigen Worte zur richtigen Zeit zu befähigen, selber produktiv zu sein. Er ist aber selbst nicht das produktive Glied. Coaching, ganz wichtiger Teil. Ansonsten kann man, wie gesagt, nur tausendfach wiederholen als Fazit, probieren geht über studieren oder wie man das aus der Softwareentwicklung kennt, Trial and Error. Ich meine, jeder Programmierer kennt dieses Prinzip. Ne? Wir kennen die Lösung nicht, wir schreiben 3-4 Zeilen Code, wir führen es aus, wenn es abstürzt, stürzt es ab, ist ja nur mein Computer. Wir hangeln uns langsam kleinschrittig an die Lösung dran. Das Gleiche würden wir gerne mit Prozessen auch tun.
Ja, wir wollen vielleicht über ein Thema dann jetzt noch reden zum Abschluss. Die Frage, wie können wir tatsächlich versuchen, den Nutzen, den wir als Team erzeugen, zu maximieren? Wie können wir versuchen, das Richtige zu tun?
Also ohne Überstunden zu machen, trotzdem performant zu werden.
Genau. Ja. Und ein Effekt, den ich häufig beobachte, ich kann vielleicht das an einem Beispiel eines meiner Teams berichten, das ist immer das, was passiert, wenn so ein Team wirklich neu beginnt, neues Projekt. Wir machen bei uns im Unternehmen, haben wir den Luxus, wir machen öfters mal neue Projekte und können da wirklich dann ganz frisch anfangen. Und was man immer wieder beobachtet, ist, dass das Team sagt, okay, wir fangen jetzt an, machen mal so ein bisschen die Vision, was sollten da rauskommen, befüllen vielleicht einen Backlog und dann wird diskutiert, was tun wir jetzt als erstes implementieren. Was als erstes gemacht wird, ist das, wo man sich sicher fühlt. da, wo ich glaube, ja, das haben wir im letzten Projekt schon gemacht. In dem Fall ging es um eine Schnittstelle zu einer Maschine, wo man dann irgendwelche Daten übertragen musste. Und dann hat das Team gesagt, ja, wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal die Schnittstelle zu der Maschine machen, weil vorher lohnt sich das gar nicht, irgendwie hier Oberfläche zu bauen oder sich Gedanken zu machen, wie dann der Anwender arbeitet mit der Software. Und haben dann sich da drauf gestürzt und gesagt, okay, jetzt tun wir erstmal hier diese Schnittstelle bauen. Das Problem ist zum einen natürlich das, wie zeige ich dort meinen Fortschritt, wie hole ich mir Feedback ein, ob das, was ich dort baue, wirklich gut ist. Was aber eigentlich aus meiner Sicht viel dramatischer ist, das ist eben der Fakt, dass das Team aus seiner technischen Sicht entschieden hat, wo wollen wir beginnen. Ich kann nur empfehlen, dass ich mir überlege, was ist für meinen Kunden das Wichtigste. Dass ich vielleicht nicht nur überlege, sondern ihn frage. Und in diesem besonderen Fall war es so, dass der Kunde eine Software bereits hatte, die die Maschine steuert, aber er hat regelmäßig von seinen Kunden Feedback bekommen, dass diese Oberfläche im Windows 95-Style vielleicht nicht mehr ganz zeitgemäß ist, dass die Kunden vielleicht sowas wie Touch-Bedienung oder sowas erwarten. Und das war eigentlich die Hauptmotivation zu sagen, wir müssen jetzt eine neue Software entwickeln, die alle diese Dinge dann unterstützt. Das heißt, wir haben das Ganze dann gestoppt, haben gesagt, okay, alles zurück auf Anfang, wir beginnen jetzt quasi nochmal von vorne und haben begonnen, die Oberfläche zu bauen, weil das letztendlich das ist, was für unseren Kunden das wirklich Wichtigste ist. Und ich glaube, dieses Beispiel zeigt sehr schön, dass wir eigentlich auch hier eine gewisse Veränderung erreichen müssen in der Art und Weise, wie Softwareentwickler agieren, wie sie handeln. Wir müssen diese Kundenorientierung mit reinbringen. Wir müssen einfach erwarten, dass ein Softwareentwickler versteht, warum möchte ein Kunde jetzt ein bestimmtes Produkt, eine bestimmte Funktionalität? Wie arbeitet ein Anwender mit dieser Funktionalität? Welches Problem versucht er damit zu lösen? Dieses Verständnis, dieses sich hineinversetzen können in einen Anwender, das ist, glaube ich, elementar wichtig. Vor kurzem war ich bei einem Kunden, der sagte mir, ja, also ich glaube nicht, dass das überhaupt eine Chance hat, dass es funktionieren kann. Bei uns ist es so, die Support-Leute, die machen bei uns auch die Tests. Also die Tester sind diejenigen, die verstehen, wie der Anwender tickt. Der Entwickler muss das eigentlich gar nicht wissen, sondern das reicht, wenn der Tester das dann weiß.
Ja, was würdet ihr dem Team sagen? Ja. Also es ist ja nicht neu, dass es schadet, nicht schadet zu wissen, was der Kunde eigentlich will. Und zum Beispiel User-Story-Syntax redet ja immer, dass man es aus Sicht des Kunden schreibt und so weiter. Aber es ist wirklich essentiell. Wir müssen verstehen, welchen Nutzen das, was ich gerade tue, für meinen Kunden hat. Dann kann ich auch bestimmte Dinge weglassen. Oder ich kann entscheiden, was wichtiger ist, ob dieser Bug jetzt wirklich kritisch ist. Steht da dem Nutzen, den mein Kunde sich erhofft hat, im Weg? Und manchmal wundert man sich später, welchen Nutzen sich eigentlich der Kunde erhofft hat. Nämlich was völlig anderes, als wir dachten. Sogar sehr wahrscheinlich was völlig anderes, als der Programmierer dachte. Programmierer wählen immer gerne nach dem einfachsten Prinzip, das, was ich kenne zuerst, also mit dem niedrigsten Risiko. Aus Projektsicht ist das ja ungünstig. Und Leute, die Anforderungen schreiben, die schreiben gerne etwas erstmal zu Ende. Komm, lass uns doch mal dieses ganze Modul mal fertig machen, dann können wir einen Haken dran machen, dann haben wir alle Stammdatenmasken mal fertig und jetzt können wir dieses interessante Modul angehen. Toll, alles Langweilige mit niedrigem Risiko zuerst machen. Da haben wir richtig was zu verkaufen. Ja. Also wir sollten uns eben ganz anders organisieren und gleich auf die schwierigen Sachen gehen und eben das, was wir können, lieber nach hinten stellen.
Du hast gerade ein sehr interessantes Stichwort gesagt, weglassen. Das heißt, wir wollen Dinge weglassen und ich glaube, dass das die wahre Kunst ist, Projektmanagement in der Softwareentwicklung zu machen. Was ich auch immer wieder beobachte, ist, dass es Leute gibt, die glauben, wenn wir mit dem Projekt einfach in Verzug sind, dann sollen die Entwickler einfach mal ein bisschen schneller programmieren und dann sind wir wieder im grünen Bereich. Dann kann ich auf meinem Status-Report die Ampel auf grün setzen. Ich habe noch keinen gefunden, der mir erklären konnte, wie das bitte funktionieren soll, dass Entwickler schneller arbeiten. Es würde ja bedeuten, wenn nicht ein gewisser Druck da ist, dass dann die Entwickler sagen, jo, heute tue ich 4 Stunden coden und die restlichen 4 Stunden mache ich Facebook oder sonst irgendwas. Und dann nutzen sie quasi ihre Potenziale voll aus. Solche Entwicklungsteams kenne ich aber nicht, sondern die Leute wollen Leistung bringen. Sie arbeiten heute ja schon auf einem sehr hohen Niveau. Und wenn ich jetzt sage, okay, bringt mal mehr Leistung, ich tue vielleicht da die Daumenschrauben ein bisschen andrehen, dann sieht man den interessanten Effekt, und das ist, glaube ich, das Fatale für die Softwareentwickler, dann haben diese Manager, die das tun, vermeintlich erstmal Erfolg. Weil es kommt tatsächlich schneller was rüber, weil was das Team macht, es beginnt dann irgendwo auf den Druck zu reagieren und auszuweichen. So der erste Schritt ist vielleicht, wir fangen an, ein paar Überstunden zu machen. Wenn das nicht genügt, fangen wir an, an der Qualität zu sparen, und dann muss halt mal ein bisschen schneller gehen. Und am Strich kommen zwar von der Anzahl betrachtet mehr Features raus, und der Langzeiteffekt, der wird so oftmals ja gar nicht sichtbar. Und in vielen Unternehmen ist durchaus ja dann auch so das Rotationsprinzip so, dass bis sich das dann auswirkt, derjenige, der den Druck dann initial erzeugt hat, gar nicht mehr da ist.
Gerade bei großen Firmen ist man schon lange in der nächsten Abteilung. Und weil wir ja über Nutzen gesprochen haben, wenn man wirklich jetzt mal anfangen würde zu messen, was die Benutzer in dieser schnell noch zusammengestrickten Software wirklich nutzen, würde man merken, dass es ein verschwindend geringer Prozentteil ist von den gesamten Features, die wir eingebaut haben. Das heißt, wir haben uns beeilt, wir haben Qualität weggelassen, und am Ende wird eigentlich nur 20% der Software wirklich genutzt. Was können wir daraus lernen? Hätten wir uns mal vorher noch genauer Gedanken gemacht, was man vielleicht weglassen kann, was gar nicht vom ersten Moment an da sein muss, und nur die wesentlichen Dinge eingebaut.
Genau, und das ist das, was ich vorhin meinte. Ich glaube, das ist der wirkliche Hebel, den wir haben, um Softwareprojekte zu steuern, dass wir in Time, in Budget dann letztendlich dieses Projekt fertigstellen können. Und ich glaube, das gilt im Großen, dass man vielleicht größere Funktionen weglässt. Das gilt im Kleinen. Und ein wichtiger Aspekt dabei ist aus meiner Sicht, dass wir tatsächlich beginnen, unsere Anforderungen möglichst feingranular zu formulieren. Weil dann bekommen wir tatsächlich einzelne Elemente, die wir einzeln auch gewichten können. Das heißt, ich schreibe dann nicht eine Anforderung, ja, ich brauche eine Stammdatenverwaltung für meine Kunden, sondern ich muss diese Anforderung herunterbrechen und sage dann beispielsweise, okay, ich brauche eine Liste, wo die alle drin sind, ich muss die natürlich anlegen, löschen, editieren können etc.
Und vielleicht reicht mir erstmal auch wirklich nur der Name eines Kunden, die ganzen anderen Eigenschaften werden wir ein andermal hinzubauen, dass man die Liste drucken kann, können wir jetzt auch erstmal verschieben. Wir machen es so weit, dass wir die nächsten wirklich wichtigen Mehrwertfeatures einbauen können, für die wir eigentlich hier bezahlt werden.
Und das ist der Weg, über den wir die Softwareprojekte steuern.
Witzigerweise ist es im eigenen Leben ja nicht anders. Der Tag hat 24 Stunden. Wenn ich ein Zeitproblem habe, was kann ich tun? Eine 25. Stunde dran schrauben wird schwierig. Also kann ich nur andere Dinge weglassen. So läuft nun mal Zeitmanagement. Und der Software ist eigentlich genauso. Die Überstunde löst das Problem nicht. Das Problem lösen wir, indem wir einen Menschen haben, der die Software versteht, der den Kunden versteht und der sagen kann, was ist wirklich das Wesentliche vom Unwesentlichen. Und dazu müssen wir, glaube ich, noch eine Ebene tiefer gehen, eben bei den Requirements, als wir es heute vielleicht machen. Das Feature Drucken ist nicht Drucken, es hat ganz viele kleine Bestandteile. Die Seitenansicht können wir weglassen. Wir können die Definition der Kopf- und Fußleiste auch im nächsten Sprint nachreichen. Aber trotzdem kommt was aus dem Drucker raus. Wir gehen eine Ebene tiefer, um dann wirklich entscheiden zu können, was ist jetzt wichtiger? Die Seitenansicht für das Drucken, was wir im letzten Sprint gebaut haben, oder dieses ganz neue Feature, was wirklich glänzende Grafiken auf dem Bildschirm zaubert, die in 3D ausfahren, wo der Manager damit zum anderen Manager gehen kann. Ja, also.
Und im Endeffekt, wenn unser Budget aufgebraucht ist, haben wir ein funktionierendes System. Wir sagen dann nicht, okay, drucken geht leider nicht, du kannst deine Rechnungen schreiben, aber leider ausdrucken funktioniert nicht. Pech gehabt, sondern wir haben dann Dinge weggelassen, auf die man tatsächlich verzichten kann. So Druckvorschau war ein gutes Beispiel, wo man sagt, okay, die Rechnung kommt trotzdem raus und der Kunde wird die Rechnung bezahlen.
Und es gibt da natürlich Gefahren. Ne? Was wir hier versuchen rauszufinden ist, was ist dieses Feature-Minimum, dass man etwas nutzen kann? Es ist noch nicht komplett fertig, aber es ist schon nutzbar. Ne? Man kann damit schon ersten Nutzen generieren, auch wenn noch nicht jeder Menüpunkt da ist, wo er vielleicht in einer finalen Version mal sein sollte. Und diesen Punkt zu finden, da gibt es natürlich auch Diskussionen. Ne? Da gibt es keinen genauen Punkt. Ne? Wann ist es gut genug? Oder man nennt es ja gerne Most, nee, wie heißt das Ding? MVP? Oh Gott, ich komme schon durcheinander. Minimum heißt es. Minimum Funktionsumfang. Minimum Viable Product. Gütiger. Also der Mindestfunktionsumfang, der einen Kunden einigermaßen zufriedenstellt. Wahrscheinlich wird er nicht Juhu schreien, wenn eben gerade drucken geht und keine anderen Sachen, die man sonst erwartet. Ist auch für den Kunden sehr ungewohnt. Wie, ich habe keine Seiten an sich eingebaut. Das kann auch jedes Programm. Ja, dafür haben wir jetzt aber schon die anderen zwei Module angefangen und da ist auch schon was drin. Ne, da muss auch der Kunde sich mitentwickeln, fürchte ich. Ja.
Genau, und da sind wir genau bei dem Punkt, dass wir sagen, wenn wir diese Experimente einfach beschleunigen wollen, in kürzeren Zyklen machen wollen, dann hilft es uns nichts, dass wir sagen, okay, wir brauchen jetzt 6 Monate, bis die Druckfunktion drin ist. Dafür wird die perfekt sein.
Und mit den Kunden ist es ganz einfach, weil noch sind die schwer zu überzeugen von der Idee, aber sie werden automatisch überzeugt, denn im Privatkundenumfeld, wenn wir uns die Smartphones angucken, genauso funktionieren Apps. Die kommen raus und da ist genau ein Button drin. Und nächste Woche hat er einen zweiten Button. Also die werden daran gewöhnt, im Internet und auf ihren Smartphones, dass Features erst nachgereicht werden, dass in der ersten Version noch nie alles da ist. Sie gewöhnen sich langsam an dieses Konzept. Bei Webseiten war das immer schon so. Man geht wieder auf sein E-Mail-Postfach, schon gibt es wieder einen neuen Button diese Woche. Es ist also ein Konzept, an das sie sich immer mehr gewöhnen, dass Updates automatisch und inkrementell passieren. Das heißt, ich glaube, die Zeit wird uns da entgegenkommen. Irgendwann wird es normal sein, dass man nicht ein Modul zu Ende programmiert, sondern kleine Schritte geht.
Nino, wollen wir jetzt zum Abschluss der Session nochmal vielleicht die drei Punkte durchgehen und überlegen, was wollen wir denn erreichen? Warum sind aus unserer Sicht für ein High-Performance-Team die Prozesse so wichtig? Ich glaube, das, was wir hier jetzt auch in dem letzten Teil rübergebracht haben, es geht bei den Prozessen, wie wir uns organisieren im Team, vor allem um die Nutzenmaximierung, dass wir also das Maximum erreichen können. Praktiken und Tools. Was sind dort die Hintergründe? Wir wollen versuchen, durch die Tools, die wir einsetzen, durch bestimmte Praktiken einfach die Effizienz zu steigern. Dass wir also sagen, wir können durch diese Dinge, wie wir unsere Arbeit dann organisieren, können wir einfach effizienter zum Ergebnis kommen. Wir können schneller das Qualitätsniveau erreichen. Und dann haben wir noch den Kulturaspekt dort mit dabei. Bei der Kultur geht es um die Motivation. Das heißt, wir müssen Leute motivieren, damit eben sie auch hier in dem Team maximal beitragen und wir damit eben das Optimum an Output kriegen.
Und vielleicht als letzter Satz noch, was auch ein Grund ist, warum viele Firmen High-Performance-Teams machen wollen, ist nicht nur der Markt, der sie langsam dazu zwingt, sondern auch die Attraktivität auf dem Arbeitsmarkt. Entwickler gibt es einfach nicht mehr wie Sand am Meer. Und wenn ich sage, ja, bei uns kannst du in 20 Jahre alten Code arbeiten, da lernst du Programmiersprachen, die kennst du noch von deinem Großvater. Ja, und unser Prozess ist auch ganz toll. Ne? Du brauchst nicht die Wahrheit sagen bloß, das ist bei uns immer ganz schlecht. Und in 3 Jahren haben wir vielleicht auch ein Release, nachdem wir 6.000 manuelle Teststunden reingesteckt haben. Irgendwie ist das nicht so attraktiv für junge Arbeitnehmer, ich verstehe das auch nicht. Aber das wäre so auch noch ein Mitpunkt. Und ich glaube, dieser Kulturgedanke, den unterschätzt man häufig. Prozesse, kaufe ich mir ein Scrum-Buch, mache ein bisschen Beratung, wird schon alles. Tools, kaufe ich mir ein TFS, lerne endlich, wie das mit dem Unit-Testen geht. Ich habe mein Handwerkszeug gelernt. Aber wenn die Kultur immer noch nicht stimmt, wenn die Motivation nicht da ist, die Selbstorganisation nicht funktioniert, das eingespielte Team nicht da ist, werden die anderen Punkte einfach schwer. Culture eats process for breakfast, wie es so schön heißt. In diesem Sinne, wir haben jetzt Breakfast oder zumindest eine Pause. Vielen Dank fürs Zuhören, es waren ja viele Punkte dabei. Und wenn Sie noch weiter darüber reden wollen, sprechen Sie uns gerne an. Du hast noch eine Session zum Thema Kultur heute.
Genau.
Ja, prima.
Heute Nachmittag.
Vielen Dank. Sinne, vielen Dank.